kann sich nur noch um Stunden handeln. Wunderbar. Ja, Peter, die erste Frage, die ich habe, gibt es eigentlich auch Zittergeschenktröpfchen? Weil ich habe so die Eigenschaft, hier heute Morgen zu stehen mit etwas instabilen Beinen und mal gucken, was daraus so wird. Bei diesen vielen tollen Sachen, die wir schon gehört haben, als Letzter einen Vortrag zu halten, da ist es natürlich, wenn man so perfektionistisch veranlagt ist wie ich, gar nicht so einfach, sich zu entspannen und sich zu denken, okay, jetzt wiederholen wir einfach mal was, das ist aber vielleicht auch nicht schlecht, so zum Abschluss dieser Tagung. Aber was ich tatsächlich machen möchte heute, ich möchte nämlich einen Bogen schlagen zu dem, was wir am Freitag ganz am Anfang gehört haben, also wirklich nochmal so ein bisschen einsteigen in Ihre persönliche Interpretation, Bedeutung, gefühlte Hoffnung, ja, also den persönlichen Blick auch auf die Hoffnung zu werfen. Und das möchte ich tun, auch mit ein paar Geschichten und Fallbeispielen und einem Film, den ich für Sie mitgebracht habe. Aber vorweg vielleicht noch ein Wort. Der Titel dieses Vortrags heißt ja, ist der See nicht wunderschön? Hoffnung im Blick von Therapeutinnen und Patientinnen. Und es ist also so, der Titel ist zustande gekommen durch eine Situation, die eigentlich schon einige Jahre her ist. Ich habe ja in 2003 und 2004 in den Archiven der Milton Erickson Foundation gearbeitet und hatte die Gelegenheit, von Milton Erickson DVDs, Audio-, Videomaterial zu sichten und habe dann immer wieder auch festgestellt, wie Milton Erickson tatsächlich auch daran geglaubt hat, in diesen unterschiedlichen Settings, dass Menschen die Fähigkeit haben, Resilienz aufzubauen, also auch zu erlernen. Und das als zweiter Punkt eben, dass er den Menschen in seinen Interventionen Hoffnung vermittelt hat. Nun habe ich ihn ja leider nicht persönlich kennengelernt, aber ich habe seine Familie kennengelernt. Unter anderem auch seine Frau Elizabeth Erickson, die ja inzwischen verstorben ist, und seine beiden Töchter Roxana und Betty Ellis. Und manchmal saßen wir im Garten und dann gab es Hoffnungsfamiliengeschichten. Ja, also ohne, dass ich jetzt in diese ganzen Geschichten einsteigen möchte, aber seine Frau Elizabeth sagte dann auch einmal zu mir, also für sie wäre es immer sehr wichtig gewesen, wie ihr Mann diese Fähigkeit hatte, an die klitzekleinen Kleinigkeiten des Lebens tatsächlich zu glauben und wie er es auch geschafft hat, die so zu fokussieren, das Detail so in den Blick zu nehmen, dass es hilfreich war. Für die unter Ihnen, die Milton Erickson nicht kennen, ich denke, er hat das selber mühsam lernen müssen, einfach durch seine Erkrankung musste er ja auch, als er in der Zeit, wo er gelähmt war, nach dem Polioschub, dem ersten, sehr viel Geduld aufbringen und sehr viele Details in seiner eigenen Beobachtungsgabe lernen, um in der Lage zu sein, sich selbst zu helfen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Teil dieser Situation. Aber zurück zur Geschichte. Diese Geschichte, die Elizabeth Erickson mir damals erzählt hat, das war also auch eine Familiengeschichte. Und zwar ist die Familie immer an einen Ferienort gefahren, der an einem See lag. Und dieser Ferienort am See hatte einen Lebensmittelladen, der da in der Nähe war, und dieser Lebensmittelladen wurde betrieben von einem Ehepaar mit einem behinderten Sohn. Und jetzt war es so, dass die Ericksons immer dort eingekauft haben und dann haben sie sich unterhalten mit dem Paar und auch mit dem Sohn und das Gespräch endete immer damit, dass sie alle vor die Tür dieses Lebensmittelladens getreten sind, nach draußen geschaut haben auf einen See. Und das ist nicht der See, weil in Amerika, genau an diesem See war ich nicht, aber ich dachte, um Ihnen den See sinnlich ein bisschen näher zu bringen, bringe ich Ihnen einen anderen sehr schönen See mit. Dieser hier liegt in Mecklenburg-Vorpommern, das ist die Feisnick und das ist da in der Nähe von Waren an der Müritz. Du kannst auch noch mal das zweite Bild zeigen von dem See, also das ist dann die Nahaufnahme. So müssen Sie sich das vorstellen, ja, die sind dann nach draußen getreten, haben auf den See geschaut und dann gab es immer wieder denselben Satz, ja, bei dem Blick auf den See, der behinderte Junge, der daneben stand und der sagte dann, isn't the lake beautiful? Ist der See nicht wunderschön? Ja, dieser Junge, der so eingeschränkt lebte, der durch seine Behinderung auch genau an diesen Ort gefesselt war, der jeden Tag dieselbe Perspektive, denselben Blick hatte, nach draußen getreten ist und dann immer noch dieses Staunen hatte für die Schönheit, ja, für die Schönheit dieses Sees. Und übrigens, in der Falsneck bin ich geschwommen, die riecht auch total lecker. Also das ist ein wirklich toller See. Ja, das ist also eine von diesen Geschichten und sie erzählt eigentlich etwas darüber, wie sich durch den staunenden Blick auf das Detail die Perspektive verändert und wie die Aufmerksamkeit für die kleinen Dinge des Lebens auch den Blick für die Möglichkeiten im Menschen freigibt. Und zwar für die Möglichkeiten, die schon da sind, aber noch nicht präsent. Also die Möglichkeiten, die entdeckt werden wollen, ja, die ihm oder ihr Hoffnung machen, die irgendwie begraben sind, tiefer liegen, noch nicht entdeckt worden sind und die aber dann Hoffnung machen auf eine Veränderung an einer Stelle, an der das Leben festgefahren zu sein scheint. Ja, vielleicht aufgrund einer problematischen Situation, einer schweren Erkrankung oder einer Geschichte, die unlösbar erscheint, die immer wieder aufs Neue erzählt wurde, auf dieselbe Weise. Und die Vorstellung ist, wie kann ich eigentlich ein neues, gutes Ende finden für etwas, was ich mir vorher immer anders erzählt habe. Und da haben wir, finde ich, gerade ganz tolle Geschichten gehört. Ja, die Hundegeschichte ist ein Beispiel dafür und auch die von dem Jungen, der stottert, wunderbar, Geschichten neu zu erzählen, sodass sie anders enden. Und Milton Erickson war Meister darin, das Potenzial seiner Patienten so hervorzukitzeln, zu fördern, dass das möglich war. Und er hatte da zum einen von seiner Haltung her natürlich sehr viel, was er auch vermittelt hat, nonverbal, im Ausdruck, in seiner Art, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Er hat das also auch da gibt es natürlich viele Geschichten, die ich aber heute nicht erzählen möchte, weil das ja nicht der Schwerpunkt ist unseres Vortrags. Sondern heute soll es ja hier darum gehen, wie Hoffnung sich eigentlich darstellt aus der Perspektive von Therapeutinnen und Patientinnen. Und es ist so, dass ich später tatsächlich beide auch selbst zu Wort kommen lassen möchte und möchte aber vorher noch mal ein bisschen zur Definition von Hoffnung kommen. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal nach, auch im Lexikon, was steht denn da überhaupt, Hoffnung, wie ist das definiert? Hoffnung bedeutet in der ursprünglichen sprachlichen Bedeutung Glaube an ein erwünschtes Ereignis in der Zukunft. Glaube an ein erwünschtes Ereignis in der Zukunft. Und das ist wichtig, das Ereignis steht in engem Zusammenhang mit einem Objekt, einem Menschen oder einer Handlung. Ja? Das heißt, es ist gerichtet. Es ist gerichtet auf eine Handlung, die zum Hoffen veranlasst. Ja? Es ist etwas, was ein Ziel hat. Es ist nicht so wie Optimismus, einfach so eine unbestimmte positive Lebenshaltung. Ich bin gut drauf, sondern es ist tatsächlich situativ. Es ist auf etwas bezogen, was sich verändern soll. Und damit ist nicht gemeint, dass das unbedingt immer außerhalb stattfindet, sondern das kann ja auch was Inneres sein, aber es gibt auf jeden Fall eine Zielrichtung. Kannst du mal das nächste Bild machen? Ich war im Dezember in Südindien, da habe ich eine Ayurveda-Kur gemacht und die Frau, die jetzt hier auf dieser Folie zu sehen ist, das ist Chandrika. Chandrika war Obstverkäuferin und sie ist jeden Tag zum Strand gekommen und hat uns ihre Früchte angeboten. Und mit ihr kamen viele andere, die Souvenirs, Tücher, Früchte, alles Mögliche verkauft haben. Und die Menschen, die das tun, die sind oft erfolglos. Ja, die haben tagelang manchmal überhaupt nichts, was sie einnehmen. Aber sie kommen jeden Tag wieder und versuchen es aufs Neue. Und Chandrika, unsere Obstverkäuferin, hatte jetzt noch ein ganz spezielles Ereignis, für das sie viele Früchte verkaufen wollte. Sie erzählte uns, in 3 Wochen würde ihre Tochter heiraten. Und für diese Hochzeit wollte sie noch mehr Geld zusammenkriegen. Ja? Und nicht nur, dass diese Geschichte der Hochzeit ihrer Tochter sie selbst natürlich dazu beflügelt hat, auch auf die Leute zuzugehen. Auch für uns war das eine so schöne Geschichte, dass wir bei der Frage, wollt ihr noch eine Mango, ihr gleich 3 abgekauft haben. Es gibt für die Hoffnung immer eine Verbindung mit der Richtung, einem Ziel. Ja? Und Synonyme für den Begriff Hoffnung sind Vertrauen, Zuversicht, aber auch Ausweg, Chance. Ein bekanntes Sprichwort, was Sie sicher alle kennen, lautet Dum spiro spero von Cicero. Solange ich atme, hoffe ich, oder auch die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, da findet sich das wieder. Und es gibt natürlich auch viele, viele Philosophen, Schriftsteller, Dichter von aller Couleur und Epochen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und auch mit der Hoffnung als menschlichem Lebensprinzip auseinandergesetzt haben. Das Prinzip, tatsächlich auf etwas zu hoffen. Und es gibt ein sehr schönes Gedicht von Friedrich Schiller, das handelt von der prinzipiellen Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Es geht natürlich immer um die Zukunft bei der Hoffnung, manchmal um die fernere Zukunft, manchmal um die nähere Zukunft, aber es geht immer irgendwie um die Zukunft und es geht darum, dass der erwartungsvolle Wunsch sich erfüllt, dass das, was kommt, besser sein möge als das gegenwärtige Leben. Das ist es, was die Menschen hoffen lässt und es geschieht am ehesten, wann? Wenn in der Gegenwart jetzt und hier irgendwas passiert, was sich gut anfühlt. Etwas, was dann den Weg bahnt in eine positive Zukunft, die noch schöner ist als das, was sich im Moment gut anfühlt. Und jetzt trage ich Ihnen das Gedicht vor von Friedrich Schiller, Die Hoffnung. Es reden und träumen die Menschen viel von besseren künftigen Tagen. Nach einem glücklichen, goldenen Ziel sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wieder jung, doch der Mensch hofft immer Verbesserung. Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein, sie umflattert den fröhlichen Knaben, den Jüngling bezaubert ihr Geisterschein. Sie wird mit dem Greis nicht begraben, denn beschließt er im Grabe den müden Lauf, noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf. Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn, erzeugt im Gehirne des Toren. Im Herzen kündigt es sich laut an, zu was Besserem sind wir geboren. Und was die innere Stimme spricht, das täuscht die hoffende Seele nicht. Und wir hören hier am Ende dieses Gedichts etwas über die innere Stimme. Die innere Stimme ist ein wichtiger Bestandteil der Hoffnung. Und wir haben das jetzt auch schon in Form von Ambivalenzen gehört, auf der Schulter, ja, irgendwas, was innere Stimmen so sagen. Die innere Stimme, die spricht, ist ein wichtiger Bestandteil und tatsächlich finden sich in diesem die Lebenszyklen beschreibenden Gedicht der Generation alle wesentlichen Bestandteile der Hoffnung wieder. Da ist die dem Menschen innewohnende Fähigkeit von Herz und Verstand, sich etwas Erwünschtes vorzustellen, aber auch die Kraft dieser Vorstellung des eigenen Handelns. Das muss man dann auch noch tun, umsetzen. Die Kraft für die Vorstellung des eigenen Handels und dazu kommt schließlich noch die aktuelle Wahrnehmung der eigenen Befindlichkeit der Seele. Das, was die innere Stimme sagt, diese Seele, die als innere Stimme den Weg weist. Ich fand das gestern sehr schön, auch in dem Beispiel von Gunther Schmidt, als er erzählt hat von seiner Klinik und diesen drei Möglichkeiten, wie er seine somatischen Marker abgefragt hat und Möglichkeit 1, klar, ich mach's, ich bin erfolgreich, fühlt sich gut an, Möglichkeit 2, ich mach's nicht, und Möglichkeit 3, ich mach's und es klappt nicht, fühlt sich nicht gut an, aber besser als die andere. Und genau diese innere Stimme, die erscheint dann, wenn wir tatsächlich stiller werden, was auch so unter diesem Begriff Achtsamkeit fällt. Nach innen horchen, nicht mehr nur den äußeren Glück oder dem äußeren hinterherlaufen, sondern tatsächlich nach innen schauen und gucken, was gibt es denn da für eine innere Stimme, was sagt die denn zu mir? Philosophische Richtungen haben sich natürlich auch über viele, viele Jahrhunderte mit dem Thema beschäftigt und da will ich Sie jetzt nicht durchführen, sondern eher beispielhaft darauf eingehen. Der Herr Kant hat nämlich sich auch mit Psychologie beschäftigt und auch mit der Hoffnung Und der war als einer der maßgeblichen Philosophen, der in seinem wichtigen Werk Kritik der praktischen Vernunft so argumentiert hat, dass die Würde, um die es in diesem Werk sehr viel ging, dem Menschen dann verloren geht, wenn seine Hoffnung auf Glück schwindet. Hoffnung enthält eben immer wieder dieses positive Gefühl, das als Motor dient für die weiterführende Entwicklung. Und er sagte, dass beide dann, sowohl der Motor als auch das positive Gefühl, die Kraft, wichtig wären, um die Prinzipien der Achtung und Würde am eigenen Selbst zu entwickeln. Und das haben wir gerade auch schon gehört, Würde geht vor Wohlbefinden. Ja, es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass ein Mensch sich auch würdig fühlt, also auch das Gefühl hat, ich habe es verdient, gesund zu werden. Ja, es ist etwas, was tatsächlich zu mir gehört, was geschehen soll. Und Kant ist sogar so weit gegangen, dass er davon überzeugt war, in der Medizin könnte man die Hoffnung zur Behandlung einer Depression einsetzen. Oder anders gesagt, er hat gesagt, man könnte viel Geld sparen, wenn den Menschen beigebracht würde, dass Achtung und Würde der wichtigste Bestandteil für die Hoffnung sei. Und die könnte dann auch ihre ganz eigene Wirkung entfalten. Insgesamt kann man sagen, als Prinzip, Hoffnung hilft dabei, sich mit einem zunehmend guten Gefühl in der Gegenwart auf den Weg in eine noch bessere Zukunft zu machen. Man könnte auch die Hoffnung vergleichen mit diesem zarten Gefühl, verliebt zu sein. Ja, mit dieser ersten Ahnung, da kommt was ganz Neues, etwas, was Erfüllung verspricht, etwas, was so im Leben noch nicht da war. Und damit meine ich jetzt nicht diese rosarote Brille, ja, die bedeutet, nur noch auf eine Sache zu gucken, die Illusion, sondern wirklich sowas wie so eine tiefe Vorahnung dafür, da geschieht etwas Neues in mir zu erleben. Da kommt eine neue Dimension ins eigene Leben hinein. Und das ist ja auch so, wenn die Nacht am dunkelsten ist und die Ahnung für den ersten Sonnenstrahl des Tages dann schon kommt und schon da ist, noch bevor sie tatsächlich auftaucht. Und auch das haben wir gestern gehört vom Strahlenkranz um die Wolke, gestern Nachmittag. Ja, im Zusammenhang mit der Frage, wie sich jetzt eigentlich die Hoffnung aus dem Blickwinkel der Therapeuten bzw. Patienten darstellt, und wie sich deren Sichtweise möglicherweise von anderen Perspektiven unterscheidet, da dachte ich, frag sie doch einfach. Es ist ja besser, wenn man mal so ein bisschen ein paar Daten und Fakten hat, auch wenn das jetzt natürlich keine wissenschaftliche Untersuchung ist, die ich da gemacht habe. Aber ich bin losgegangen und habe ein paar Kollegen und einige meiner Patienten gefragt zu diesem Thema, und die Gelegenheit ergab sich wunderbar auf einer Hypnosereise in Castro. Da waren verschiedene Kollegen aus unterschiedlichen Professionen versammelt. Und dann habe ich ihnen die Frage gestellt, welche Bedeutung hat eigentlich die Hoffnung in der Therapie? Also habe sie gefragt, ist das überhaupt ein Konzept in der Therapie, was für Sie wichtig ist? Arbeiten Sie damit? Und wenn ja, woran merken Sie das eigentlich? Also woran merken Sie in Ihrer Therapie, dass die Hoffnung wirksam ist? Das habe ich die Therapeuten gefragt und habe dann einen Ausschnitt von deren Statements zusammengeschnitten als Film, den ich Ihnen gleich zeige. Und dieselbe Frage habe ich dann auch noch den Patienten gestellt. Ja, war für Sie hier in der Therapie die Hoffnung in irgendeiner Weise wichtig? Und wie haben Sie das eigentlich gemerkt? Ja? Woran haben Sie gemerkt, dass die Hoffnung für Sie eine wichtige Rolle spielt? Machen Sie sich jetzt einfach Ihr eigenes Bild.
Hoffnung, ein schwieriger Begriff. Und durchaus mehrschneidig, mindestens zweischneidig. Hoffnung hat vielleicht auch etwas Naives, so wie die Hoffnung stirbt zuletzt, dann auch was Verallgemeinerndes, was Plattes. Und doch, wenn die Patienten nicht hoffen, dass es besser wird, und ich nicht hoffe, dass ich etwas bewirken kann, geht es nicht. Also ohne Hoffnung geht es nicht.
Also ich finde Hoffnung extrem wichtig in der Therapie. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen, ohne Hoffnung keine Therapie. Also ich denke, wenn ich als Therapeutin nicht die Hoffnung hätte, dass Therapie etwas verändern kann, könnte ich keine Therapeutin sein. Und dieses Konzept könnte wahrscheinlich für die Patienten genauso gut gelten. Wenn sie keine Hoffnung hätten auf Veränderung, dann gäbe es für die Patienten wahrscheinlich auch keine Therapie. Mhm. Also mit anderen Worten, die Hoffnung ist für mich eigentlich ein Basisgrundstein, eine Grundvoraussetzung für Therapie.
Und was lässt Patienten hoffen in ihrer therapeutischen Erfahrung?
Das ist ein breites Feld, würde ich sagen, weil ich mir nicht sicher bin, ob Patienten auch immer bewusst hoffen. Ich denke, es ist auch ganz viel unbewusste Hoffnung auf Veränderungen dabei. Und was das ursprünglich bewirkt, wenn die Frage darauf abzielt, denke ich, dass es wahrscheinlich so ein ganz archaischer, dem Menschen innen wohnendes Prinzip ist, was letztlich aufs Überleben hinausführt.
In meiner hypnotherapeutischen Arbeit ist die Hoffnung elementar wichtig. Weil ich, wenn ich einen Patienten habe, sofort denke, nicht nur, was ist das Problem, sondern ich denke immer auch und spüre und fühle, was sind die Ressourcen, wo geht es hin, was ist das Ziel und was ist die Hoffnung. Und indem ich daran glaube, ist es dann nicht nur Hoffnung, sondern auch eine feste Überzeugung. Ich bin fest davon überzeugt, dass Hoffnung ganz elementar ist für unsere therapeutische Arbeit als Hypnosetherapeuten. Denn wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass es vorwärts gehen wird, dass die Zukunft rosig sein wird, dass alles gut gehen wird, was wollen wir dann den Patienten vermitteln? Und indem wir das vermitteln, diese Überzeugung, vermitteln wir auch dem Patienten Hoffnung.
Glaube, Hoffnung und Liebe in diesem riesengroßen Kontext, der ja fast biblisch und religiös ist, steht für mich der Begriff Hoffnung. Und alle drei Aspekte haben ihre eigene ganz enorme Bedeutung in jedem therapeutischen Setting. Mhm. Hoffnung hat für mich sehr viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen und Hoffnung in die Methode, in die gewählte Technik, Hoffnung, dass es gut gehen wird, Hoffnung für den Patienten, den richtigen Therapeuten gefunden zu haben, Hoffnung, von ihm angenommen und verstanden zu werden, Hoffnung auf Linderung und Heilung. Hoffnung ist für mich eine ganz große Triebfeder im Kontakt zwischen Patient und Therapeut.
Ja, also in meiner therapeutischen Arbeit als Hypnosearzt habe ich im Laufe der Jahre erkannt, dass es so sozusagen drei Gruppen von Verhinderern gibt, so eine Art Viren, Gedanken, Viren, Gruppen, wie ich sie gerne nenne. Und das eine ist die Hoffnungslosigkeit, die Patienten empfinden in ihrer Situation. Das zweite ist eine Art Hilflosigkeit und das dritte Wertlosigkeit. Und es ist für mich von immenser Bedeutung, diese Verhinderer den Patienten bewusst zu machen und dann genau das in Fluss zu bringen, was wieder Hoffnung bringt, was die Würde zurückbringt, das Gefühl, ich verdiene es, gesund zu werden und ich habe auch die Möglichkeiten dazu. Hoffnung kehrt dann wieder, wenn Menschen sich entweder erinnern an Situationen, die schon mal hoffnungslos schienen und doch überwunden wurden in der Vergangenheit, oft durch die Erfahrung einer haltgebenden Person oder des Ereignisses, die völlig unerwartet kam, so ganz nach dem Motto, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwann nicht mehr. Ja. In meiner Arbeit als Hypnosearzt arbeite ich sehr spirituell auch und wenn ein Mensch in tiefer Trance seinen göttlichen, unsterblichen Kern wiedererkennt, sozusagen die Seele, die auf dieser Ebene unverletzlich ist, wenn das tief in der Trance spürbar wird, dass ich letztendlich auf dieser Ebene unverletzlich bin, dann kehrt Hoffnung zurück. Das ist meine Erfahrung.
Also wenn Hoffnung nichts Passives wird, im Sinne von irgendwas wird in der Zukunft besser und ich warte jetzt nur, bis es besser wird, Und dann finde ich, es ist ein wunderschönes Konzept, wenn es nämlich eine aktive Ausrichtung ist, die Ausrichtung, eben wie ich gesagt habe, dieses Ja, ich habe die Möglichkeit, gesund zu werden, ja, ich kann mein Leben verändern. Und letztlich ist es dieses Ja zu dem, was ist, und Ja zu meinen eigenen Ressourcen. Dann würde ich es eher als eine innere Ausrichtung bezeichnen. Und die halte ich für ganz, ganz wesentlich für jeden Menschen, für den Therapeuten genauso wie für den Patienten.
Okay, also die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist, ob hier in der Therapie für Sie eigentlich so die Hoffnung selbst eine Rolle gespielt hat in der Vergangenheit, seit Sie da sind, ob das was für Sie bedeutet hat. Genau, mein Kater sagt auch gleich was dazu.
Ja, auf jeden Fall, kann ich so sagen. Mhm. Ich habe nur gemerkt, dass sich das verändert hat. Also inwiefern Hoffnung dabei war. Also am Anfang habe ich auf andere Dinge gehofft als jetzt. Mhm. Und das hat irgendwie so eine Entwicklung auch durchgemacht, dass man auch sagen kann, irgendwie am Anfang habe ich auf Dinge gehofft, die auch nicht realisierbar sind. Mhm. Und was dann auch teilweise zu dem ganzen Problem halt beigetragen hat. Also Hoffnung hat in dem Sinne dann, ja, oder war ein Teil des Problems. Mhm. Und jetzt nicht mehr. Also jetzt ist es andersrum. Jetzt ist es halt so, wie man Hoffnung auch eigentlich beschreibt, dass es einen vorwärts trägt und dass es einen sozusagen zieht in die richtige Richtung und so ein bisschen in die Zukunft trägt. Mhm. Und einen stützt, also mich stützt in dem, was ich so mache.
Gut, und das bringt mich eigentlich auch direkt zur zweiten Frage. Da haben Sie schon ein bisschen was zugesagt, nämlich wie das überhaupt sich dann ausgewirkt hat. Also was hat Sie eigentlich hoffen lassen? Woran haben Sie gemerkt, dass Sie das in der Therapie weiterbringt? Was hat da gut getan? Was hat geholfen?
Das ist jetzt schwierig. ich weiß das gar nicht mehr so.
Oder was hilft jetzt?
Ja, jetzt hilft eigentlich darauf zu hoffen, dass es alles so bleibt, wie es jetzt ist und auch ein bisschen besser wird. Also die Hoffnung dann in dem Sinne, oder sich darauf zu besinnen, zu sagen, oder das Positive zu sehen. Also in dem Sinne zu hoffen, dass es halt, ja, also Hoffnung für mich halt einfach Optimismus, also dass ich dann sage, dass es jetzt passiert und es wird aber besser, oder dass es passiert und es kommt etwas Positives daraus hervor und nicht irgendwie wie vorher, dass es dann ins Negative abgleitet und dass man sich dann irgendwie denkt, ja, das kann doch sowieso nicht sein, das passiert doch sowieso alles nicht, sondern halt darauf zu hoffen, dass es gut wird und auch daran zu glauben, dass es so ist.
Und das hilft.
Genau.
Die Hoffnung.
Ja, also die Hoffnung hat für mich schon eine große Bedeutung, jetzt auch hier in dem Bereich, sage ich mal. Sonst würde ich das ja gar nicht machen, weil ich jetzt so die Hoffnung habe, dass es mir dadurch auch besser geht, dass ich in meinem Leben besser zurechtkomme, im Alltag, oder halt auch dann im Arbeitsleben, Berufsleben irgendwann wieder Fuß fassen kann, dass ich hier lerne, mit mir besser umzugehen, dass ich ja dann hoffentlich so irgendwann ja nur mit wenigen Einschränkungen, sage ich mal, dann vielleicht leben kann. Also ein paar werden denke ich mal bleiben, aber
Okay. Hinterher die zweite Frage. Wie hat sich das für Sie hier geäußert? Gab es konkrete Situationen oder Veränderungen, wo Sie sagen, ja, da habe ich das auch gespürt, da habe ich Hoffnung geschöpft oder habe ich gemerkt, es geht tatsächlich in eine hoffnungsvolle, positive Richtung?
Ja, also es gab verschiedene Anstöße, wo ich einfach, wo ich immer also Kraft rausgeschöpft habe. Also einmal aus den, aus den kleinen Vergleichen, die sie dann so ziehen. Also diese Geschichte habe ich halt immer noch da mit dem Vogel und dem Bären oder den Weintrauben. Da muss ich immer noch häufig dran denken. Und dass ich mir halt selber meine Ansprüche nicht so hochsetze an mich und so. Und dann auch meine Hoffnung nicht so hochsetze, sondern was meine Hoffnungen auch irgendwann zu erreichen sind. So. Und ja, einmal das dann, wo ich so jetzt vor Weihnachten so verzweifelt war und dann, wo wir die Übungen gemacht haben und es mir dann so schnell, wesentlich schnell besser ging. Also da ist ja meine Hoffnung dann auch erfüllt worden, so dass es mir halt besser ging.
Als sich das so gewandelt hat, oder ich habe einen neuen Mann kennengelernt, als ich den kennengelernt habe, habe ich dann gehofft, dass ich irgendwie jetzt mit dem, dass das was wird und dass der mich versteht und dass sich da eine gute Beziehung raus entwickelt. Und die Hoffnung merke ich jetzt einfach an meiner Stimmung. Ich bin gut drauf, ich finde hier plötzlich das Leben wieder toll, die Stadt ist toll, ich habe nicht mehr den Drang, ständig ins Ausland gehen zu müssen und ich hoffe jetzt einfach, dass das mit dem alles so klappt und dass wir jetzt einfach eine tolle Zeit haben.
Also, wenn ich nicht den Gedanken hätte, dass durch die Therapie, nämlich die Hoffnung habe, ich habe ja die Hoffnung durch die Therapie, dass es mir dadurch besser geht, dass ich irgendwie mehr meine eigenen Ziele verfolgen kann und glücklicher bin. Und so Lasten, die ich so habe, die ich so mit mir trage, auch ein Stück weit nochmal neu überlegen kann und auch hier neue Anregungen kriegen. Wenn ich die Hoffnung nicht hätte, dann würde ich ja gar nicht hier hinkommen. Mhm. Also das, was mich trägt, ist meine Hoffnung, dass ich hier was verändern kann. Ich merke es daran, dass ich hier, dass ich mehr in meine Gefühle kommen kann hier, dass ich hier nochmal auch einen anderen Bezug zu meinem inneren Kind bekommen habe, dass ich dadurch also ich merke, dass sich was verändert für mich, dass ich mehr fühlen kann, wo stehe ich gerade, wo bin ich, wo gehe ich wieder in die alten Muster, wo kriege ich neue Ideen, auch die ich dann mitnehme, wo ich dann für mich weiter gucken kann, wo mache ich das Alte wieder, wo gibt es neue Impulse für mich. Ich kriege ja einfach gute Ideen, die ich nicht immer ganz umsetzen kann. Aber ich bin schon froh, wenn ich einen Teil davon umsetzen kann. Mhm. Weil mein Alltag mich einfach auch wieder in meine alten Muster holt. Ne? Mhm. Aber ich habe halt aber die Hoffnung, deshalb wollte ich ja auch so gerne eine Verlängerung, ich habe halt die Hoffnung, dass ich dann noch in so einem Arbeitsprozess mit mir bin und den auch umsetzen kann.
Ja, das waren Statements von Kollegen und einigen meiner Patienten in der Therapie. Und nach diesen persönlichen Statements möchte ich Ihnen jetzt noch einen Fall vorstellen von einer Patientin, die zu mir gekommen ist mit einem Anliegen, was sich nachher total verändert hat. Und aufgrund dieser unerwarteten Wende ist es was, wo ich denke, da haben wir ja auch schon mal bei der Frau K. ein bisschen was von gehört, ganz am Anfang, dass Hoffnung sich manchmal auch drehen kann oder dass die Inhalte von Hoffnung sich verändern und verschieben können. Und bei dieser Frau in diesem Therapieverlauf, ja, mein Kater hat auch mitgewirkt, war das dann so? Sie kam ursprünglich, weil sie Probleme hatte mit ihrer Partnerin. Sie lebte in einer lesbischen Beziehung und hätte gerne eine schönere Sexualität mit ihrer Partnerin. Dem Ganzen ging voraus, dass die Partnerin vor 9 Jahren eine psychotische Erkrankung hatte. Sie musste in der Zeit sehr viel Verantwortung übernehmen und hat die Partnerin durch die ganzen Stadien der Behandlung hindurch begleitet und war damit sichtlich überfordert, hat dann daraufhin irgendwann ihre eigene Lust auf Sexualität verloren. Und das letzte Mal hatten die beiden zusammen Sex gehabt, ein Jahr vorher auf Drängen der Partnerin. Das war für sie aber kein Vergnügen. Und jetzt war sie da und wollte eben gucken, wie könnte sie jetzt tatsächlich auch wieder ein besseres Körpergefühl für sich selber, aber auch eine bessere Beziehung zu ihrer Partnerin bekommen. Wir haben daran gearbeitet und es war auch tatsächlich so in den ersten Monaten der Therapie, dass sie dieses bessere Körpergefühl entwickeln konnte. Sie hatte auch bessere Grenzen zu ihrer Partnerin und es gab dann tatsächlich schon mal eine Situation, in der die beiden gekuschelt haben und sich gut fühlten. Und dieses gute Gefühl, was da entstanden war, war dann auch die Hoffnung für meine Klientin, dass sie gesagt hat, ja, wenn das geht, dann geht es vielleicht auch noch weiter und es entwickelt sich eine schöne Sexualität. Danach sind ein paar Katastrophen in relativ kurzer Reihenfolge im Leben meiner Klientin passiert. Und das erste war, dass sie ihren Job verloren hat. Das entpuppte sich nachher sogar als Segen, weil sie dann, nachdem sie den verloren hatte, in relativ kurzer Zeit einen fand, der besser war und besser bezahlt war. Aber es erforderte viel Aufwand, das zu verändern. Und nachdem sie das geschafft hatte, wurde ihre Oma schwer krank. Die hatte eine Krebsdiagnose, die stand ihr sehr nah. Sie hat sich um sie gekümmert, hat viel für sie gemacht. Und die Großmutter konnte dann aber nicht zu Hause bleiben, sondern musste auch noch in ein Altenheim gebracht werden, was dann auch für meine Patientin ganz traurig war und eben auch Arbeit bedeutet hat. Und nachdem das so halbwegs über die Bühne gegangen war, ein halbes Jahr nach dem Beginn der Therapie, wurde dann ihre Mutter krebskrank. Ja, die hatte ein Lungenkarzinom und das war dann wirklich eine Katastrophe. Sie musste eine Chemo machen und auch operiert werden. Und meine Patientin kam in der Zeit in Kontakt damit, dass es schwierige Bindung gab an ihre Mutter, weil sie in ihrer Kindheit sehr hart bestraft worden war. Sie hatte also viel Schläge bekommen, musste zum Teil mit ihrer Mutter über längere Zeit in einem Ehebett schlafen. Und da war sie so gewohnt, dass sie immer nur funktioniert hat. Also sie hat immer alles gemacht für die Mutter, hat sich angepasst, hat immer nur funktioniert. Und diese Reaktivierung war jetzt auch da in der Therapie. Und sie hat dann gesagt, ja, sie kann jetzt unmöglich hier weiter Therapie machen, sondern sie muss jetzt erstmal pausieren und muss sich um die Mutter kümmern. Und dann hat sie 2 Monate das auch gemacht und irgendwann kam sie dann zurück in die Therapie, weil sie gemerkt hat, dass es überhaupt nicht so schnell handelbar. Ja, also das geht ja immer weiter, das ist irgendwie ohne Ende und wir haben wieder angefangen zu arbeiten, zumal auch die Partnerin wieder viel unzufriedener war, kann man sich ja vorstellen, die war überhaupt nicht mehr zu Hause, ja, hat sich immer nur um ihre Mutter gekümmert. Und dann kam die wirkliche Katastrophe. Und das war dann tatsächlich ein halbes Jahr nach der Krebsdiagnose der Mutter. Da bekam sie dann nämlich ihre eigene Krebsdiagnose. Ja, und sie hatte auch ein Lungenkarzinom, musste auch Chemotherapie bekommen. Und das war dann eine Situation, in der die Therapie natürlich eine komplette Wende nahm. Und für mich als Therapeutin stellte sich die Frage, wohin geht denn jetzt die Reise? Ja, weil dieses ursprüngliche Ziel war nachvollziehbarerweise überhaupt nicht mehr im Fokus und es gab sehr viel Aufruhr. Ja, die Mutter war ja immer noch da und musste immer noch gepflegt werden und jetzt war sie zusätzlich selbst schwer krank. Es gab dann eine Veränderung. Also wir haben dann angefangen in der Therapie, haben wir vorher auch schon gemacht, viel, viel mehr mit Hypnose zu arbeiten. Ja, und es war tatsächlich dann in ihren Trance-Zuständen, wenn sie in dem veränderten Bewusstseinszustand war, für sie am ehesten möglich, sich auch auf diesen Suchprozess für sich selbst einzulassen. Das war die Zeit, wo sie dann nicht mehr funktionieren musste und dann fand sie eine Düne, in die sie reingegangen ist, einen Ort, der ihr gut getan hat, die Weite der Düne und auch manchmal der Schnee, die Kälte der Düne und die Symptomatik wurde schlimmer, ja, das Atmen wurde schwieriger, es gab Metastasierungen, es stellte sich raus, dass immer hoffnungsloser war, dass sie noch verschiedene andere Befalle hatte. Und die Therapie nimmt eine komplette Wende. Ja. Es bewirkt eine erstaunliche Öffnung bei ihr. Sie verändert ihre Perspektive. Das ist dann klar irgendwann, dass sie sterben wird. Die Ärzte geben ihr noch ein Jahr. Sie weiß, sie möchte gerne im Friedwald begraben werden. Und jetzt geht es dann gar nicht mehr um die Zukunft. Vorher hat sie noch irgendwas gewollt für später, für die Partnerin, für sich selber, dann für sich selber in der Organisation. Und jetzt geht es eigentlich nur noch um den gegenwärtigen Moment. Also was sie sich am meisten wünscht, ist im gegenwärtigen Moment eine Ruhe zu finden. Und dazu kommt dann noch was anderes. Sie hat, was ja auch in ihrer Natur liegt, den Job übernommen, ihre ganze Umgebung zu trösten. Alle sind ja so traurig, dass sie so krank ist, also muss sie sich jetzt auch noch um alle anderen kümmern. Und dann kommt sie und sagt, also das Schlimmste ist für mich jetzt, nicht nur, dass ich hier selber kaum noch atmen kann, meine Partnerin, die weint nur noch und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal fröhlich war, wann ich das letzte Mal gelacht habe. In dieser Situation in der Therapie fiel mir eine wahre Geschichte ein, die ich mal mit einem Kollegen erlebt habe und Freund, Psychiater Karl Hammerschlag, mit dem habe ich über viele Jahre zusammen Seminare gegeben, schamanische Seminare, immer eins in Amerika, eins in Deutschland. Und in dem Jahr, als er für eine Seminarwoche nach Deutschland kommen wollte und ich ihn vom Flughafen abholte, an unserem ersten Abend sagte er mir, Claudia, ich habe einen Tumor im Kopf. Und ich gucke ihn an und denke, Und es war noch nicht klar, ob der Tumor gut oder bösartig war. Er hatte kurz vorher die Untersuchung gemacht, hatte aber noch nicht die Ergebnisse. Und er war gekommen und sagte, ich konnte doch jetzt unmöglich unser Seminar absagen. O-Ton, wer weiß, ob ich noch mal reisen kann. Und das war die Basis dieses ersten Abends. Ja. Und irgendwie waren wir umsonst, nicht umsonst, als zwei schamanische Heiler zusammen. Ich weiß nicht, wer es beschlossen hat. Irgendwie war uns klar, wir feiern das Leben. Wir haben eine Flasche Veuve-Clicquot miteinander getrunken. Und irgendwann sagte jemand, das ist aber hier eine nette Tumor-Coming-Out-Party. Wir haben uns nur noch abgelacht darüber und darüber, dass es so nett ist, ja, und dass der Abend so schön ist. Und als meine Patientin das hörte, kriegte sie große strahlende Augen und ich spontan die Eingebung, mit ihr einen Schluck Sekt zu trinken. Jetzt hat sie ja so viele Medikamente genommen, dass sie natürlich normalerweise auch gar keinen Alkohol mehr getrunken hat. Aber das war eine Ausnahme. Und ich habe einen Piccolo geholt und wir haben einen Minischluck getrunken und angestoßen. Und sie war wie so ein Mädchen. Ja? Sie hat so gekichert und gelacht, war total ausgelassen. Und am Ende der Stunde, sie wurde dann vom Vater immer abgeholt, schwebte sie zum Auto und erzählte mir, als sie beim nächsten Mal wiederkam, dass der Schwindel, den sie eigentlich immer hatte, wenn sie lief, von den Medikamenten, von der Erkrankung, zum ersten Mal in dieser Therapiesitzung für sie angenehm war. Ja, sie fühlte sich beschwipst und sie schwebte zum Auto. Ja. Und das war für mich eine großartige Situation, auch im Nachhinein zu sehen, wie glücklich sie war. Und sie ist dann tatsächlich 2 Monate später verstorben. Also es ging alles noch viel schneller, als alle dachten. Und die Patientin habe ich dann gar nicht mehr gesehen, aber die Partnerin kam nachher noch mal zu mir und hat mir erzählt von einem Bild, was sie am Schluss hatte mit ihrer Partnerin. Die hatte sie darum gebeten, das Fenster zu öffnen und sie ist unten in die Kantine gegangen, um was zu trinken zu holen. Und als sie wiederkam, da hat sie gesagt, da war so ein Lächeln auf dem Gesicht ihrer Partnerin, hat sie gesagt, sie war sich sicher, dass ihre Seele durch das offene Fenster geflogen ist und dass sie jetzt endlich die Freiheit gefunden hat, nach der sie immer gesucht hat, nach der sie sich so gesehnt hat. Und das war der Augenblick, wo die beiden sich nochmal nah waren, in der Todesstunde, was vorher ja gar nicht mehr gelungen war. Ja, das ist also eine Geschichte, wo ich festgestellt habe, dass das, was ich mir vorher überlegt hatte, was die Patientin wollte, eigentlich so gar nicht funktioniert hat. Und das zeigt einfach auch nochmal, dass die Hoffnung ja nicht an einen Inhalt geknüpft ist, sondern tatsächlich viel eher was damit zu tun hat, das eigene Leben mit Sinn zu füllen. Ja, und trotzdem muss man ja auch sagen, es ist eine Gratwanderung in der Therapie. Wenn Patienten auf etwas hoffen, was sich vielleicht gar nicht erfüllen lässt, ja, auf etwas, was sich nicht umsetzen lässt. Wie weit begleite ich das? Ja, wie weit lasse ich den Patienten diesen Inhalt und inwieweit versuche ich das aktiv zu verändern oder Gelegenheiten dafür zu schaffen, dass sie es selbst entdecken können? In meiner eigenen therapeutischen Praxis ist das oft so, und das kennen Sie sicher auch alle, dass Menschen kommen und sagen, also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass Sie mir helfen können, und die schreiben mir sowohl die Macht als auch die Fähigkeit zu, dass ich etwas für Sie tun soll. Ja, jetzt haben wir ja alle in unserer Ausbildung gelernt, dass das nicht geht, aber das wissen die Patienten nicht, sondern die kommen und wollen das erstmal. Und was ich wichtig finde, ist, an der Stelle wirklich diese Zuschreibung als was Gutes zu sehen. Und zwar als aktiven Prozess dafür zu sagen, Mensch, der glaubt zwar noch nicht daran, dass sich tatsächlich irgendwas verändern kann bei ihm, aber er hat ja zumindest schon mal mich als Person, als Objekt, als Hilfsmittel dafür, dass Veränderung möglich ist. Ja? Ich kann das machen. Und auch wenn ich es nicht kann. Aber was ich kann ist, und das mache ich auch, ich sorge dafür in der Therapie, dass es hoffentlich Situationen gibt, in denen mein Patient erlebt, oh, da ist irgendwas Gutes passiert, ja, irgendwas Kleines Gutes. Dr. Erickson hat auch mal gesagt, man kann nicht immer einen Menschen heilen, aber man kann immer irgendetwas Kleines Gutes für ihn tun, und das bahnt dann den Weg weiter. Ja, dann wird es besser, und dann erfolgt auch der Glaube sozusagen im Gepäck. Ja. Am Anfang ist noch nicht der Glaube an die Veränderung in mir selbst, aber dann kommt dieses gute Gefühl, und je öfter das ausgebaut, erweitert, wiederholt wird, desto mehr entsteht dieser Glaube, der auch auf die Beziehung gegründet ist, und da haben wir auch viel gehört in den letzten Tagen dazu, und damit verbunden dann natürlich auch die Anregung der Selbstheilungskräfte, die dann wiederum Heilung auf allen Ebenen des Seins, aber eben auch gerade spirituell, also im Geist, in der Würde des Menschen bewirkt. Abschließend für diesen Vortrag möchte ich Ihnen noch einen Ausschnitt vorlesen aus einem Buch, das heißt Jenseits der Liebe von Martin Walser, und ich finde diesen Ausschnitt sehr passend und schön zum Thema Hoffnung. Hören Sie selbst. Ja. Sobald man überlegt, wo man ist, man ist schon an einem bestimmten Punkt. Man muss dann nur den nächsten Schritt tun an diesem Punkt. Mehr als den nächsten Schritt kann man überhaupt nicht tun. Wer behauptet, er wisse den übernächsten Schritt, der lügt. So einem ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu begegnen. Aber wer den nächsten Schritt nicht tut, obwohl er sieht, dass er ihn tun könnte, tun müsste, der ist feige. Der nächste Schritt ist nämlich immer fällig. Der nächste Schritt ist nämlich nie ein großes Problem. Man weiß ihn genau. Eine andere Sache ist, dass er gefährlich werden kann. Nicht sehr gefährlich, aber ein bisschen gefährlich kann auch der fällige nächste Schritt werden. Aber wenn du ihn tust, wirst du dadurch, dass du erlebst, wie du ihn dir zugetraut hast, auch Mut gewinnen. Während du ihn tust, brichst du nicht zusammen, sondern fühlst dich gestärkt. Gerade das Erlebnis, dass du einen Schritt tust, den du dir nicht zugetraut hast, gibt dir ein Gefühl von Stärke. Es gibt nicht nur die Gefahr, dass du zu viel riskierst, es gibt auch die Gefahr, dass du zu wenig riskierst. Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Mal gucken. Nachdem die Generalprobe schiefgegangen ist, wir haben noch Hoffnung. Jetzt musst du auf den Lautsprecher gehen, vielleicht. Ja, nein. Wir machen jetzt Plan B. Warte mal. Nee, lass mal. Genau, Plan B. Okay, das war's. Die versprochene Kreativität zum Abschluss.
Vielen Dank.